NZZ-Akzent. Eine Straße am Stadtrand vor 10 Jahren. Ein junger Iraner, nennen wir ihn Moji, ist mit einem Freund im Auto unterwegs. Es ist Abend und die beiden wollen zu einer Party. Plötzlich werden sie von Beamten in Uniform angehalten. Es sind Revolutionswächter, Mitglieder der berüchtigten iranischen Streitkräfte. Sie durchsuchen den Kofferraum und finden etwas, was in Iran streng verboten ist. Den Anis-Schnaps Arak, also Alkohol. Moji sagt, dass es seiner ist. Und weil er schon mal mit Alkohol erwischt worden ist, wird er kurze Zeit später dafür verurteilt. Und seine Strafe, die ist drastisch, Samuel.
Ja, die ist wirklich drastisch. Also er wird dann zu 80 Peitschenhieben verurteilt. Und er kann sich noch genau daran erinnern, weil daneben steht ein Wächter und der zählt wirklich jeden einzelnen Peitschenhieb. Und nach dem 80. Peitschenhieb darf er dann wieder gehen. Und draußen vor dem Gericht warten schon seine Freunde auf ihn, haben dann im Auto auf ihn gewartet und haben wirklich schon Alkohol dabei und stoßen schon wieder an. Denn Moji glaubt eigentlich, dass das jetzt wirklich das Schlimmste ist, diese 80 Peitschenhiebe. Aber es ist eigentlich erst der Anfang.
Der junge Iraner Moji gerät tief in die Fänge der iranischen Revolutionswächter und zerbricht fast daran. Wie das Regime ihn und andere Menschen überwacht und verfolgt, erzählt Redaktor Samuel Mayer. Ich bin Sarah Ziegler. Wir geben keine Infos über Moji raus, die ihn irgendwie identifizierbar machen. Aber erzähl uns doch mal kurz, wie hast du ihn kennengelernt und seine Geschichte erfahren?
Ich habe ihn kennengelernt über eine Freundin von mir. Sie war selber schon oft im Iran und war eben auch schon bei Moji zu Hause. Und Moji hat sie auch damals, als sie im Iran war, mitgenommen zu einer Feier. Und sie hat mir auch erzählt, dass das für sie ganz erstaunlich war. Also da waren halt wirklich ganz viele junge Iranerinnen und Iraner. Die Frauen hatten kein Kopftuch, trugen Schminke, waren richtig aufgetakelt und sie tranken halt Alkohol. Also wie hier, aber für den Iran war das irgendwie für sie schon ziemlich unerwartet. Mhm. Sie hat mir dann den Kontakt vermittelt und ich habe dann mit Moji telefoniert, also über zig Stunden, mehrere Telefonate, teilweise auch per Video, und hat er mir seine Geschichte erzählt. Moji ist mittlerweile 35 Jahre alt, aber als er damals am Straßenrand angehalten wurde, war er so Mitte 20.
Also genau in dem Alter, in dem man besonders versucht, ein freies Leben zu führen, trotz eines sehr strengen Regimes, in dem man lebt, mit Partys, mit Alkohol, mit einfach ausgehen und Spaß haben.
Ja, genau. Also er lebt eigentlich ein Leben, das viele junge IranerInnen und auch Iraner versuchen zu leben. Also er trifft sich eben mit Freunden, trinken, machen Partys, gehen auch gerne in die Berge zelten, nehmen vielleicht auch da ein bisschen Alkohol mit. Aber das hört sich jetzt hier so an, als wäre es was Krasses. Aber für ihn war es auch nicht so was Extremes. Er wollte einfach so ein bisschen ein Leben leben, wie viele Leute auch hier. Aber eigentlich hat er auch einen Job. So, er hat natürlich arbeitet als Elektroingenieur und verdient auch ganz okay. Der kann auch seine Familie damit unterstützen. Aber seine Leidenschaft ist wirklich mehr bei der Kunst und bei seinen Freunden. So.
Also ja. Kunst heißt, was macht er?
Ja, also er malt einfach sehr gerne. Er malt so surrealistische Bilder und kann auch ab und zu mal irgendwo etwas ausstellen. Aber er verdient jetzt nicht wirklich Geld damit. Und ja, auch sonst ist er irgendwie, er ist sehr weltoffen, sehr neugierig. So, in seiner Stadt, da kommen viele ausländische Touristen und dann bietet er denen auch auf Couchsurfing, das ist so eine Webseite, bietet er denen so einen Übernachtungsplatz an bei sich. Also da kann man einfach, sage mal, dass man eine Couch hat oder ein Bett und dann können die Leute da übernachten und man kann dann eben selber auch übernachten, wenn man irgendwo anders ist.
So ist deine Freundin wahrscheinlich auch dann zu ihm nach Hause gekommen, oder?
Genau, sie hat ihn auch so kennengelernt und Moji hat auch mal so gesagt, dass für ihn ist es wie so, er kann ja mit dem iranischen Pass nicht so weit reisen oder nicht in viele Länder reisen. Mhm. Aber für ihn ist es wieder eine Möglichkeit, die Welt zu sich nach Hause einzuladen.
Wie findet das iranische Regime das denn, dass er die Welt zu sich nach Hause eingeladen hat?
Das iranische Regime findet das eigentlich überhaupt nicht toll. Die haben diese Webseite auch gesperrt im Iran, so wie ganz viele andere Webseiten auch im Iran. Also das iranische Regime versucht, wie ein halales Internet, ein reines Internet aufzubauen, das eben keine Nacktheit hat, kein Glücksspiel, aber vor allem auch keine Kritik an der Regierung.
Und eben keine Couchsurfer.
Und eben auch keine Couchsurfer, genau. Ja, Moji umgeht aber diese Sperre von Couchsurfing mit einem VPN, also einem Virtual Private Network.
Habe ich auch schon mal benutzt. Dieses VPN verschleiert die eigene IP-Adresse und dann kann niemand mehr sehen, von wo aus ich mich auf Couchsurfing eingeloggt habe.
Ja, genau. Genau das.
Ist aber schon riskant, trotzdem in so einem Regime eine streng verbotene Webseite zu nutzen, oder?
Ja, das ist schon riskant, aber das ist halt in Iran auch sehr verbreitet. Also zeitweise benutzen fast ein Drittel der Bevölkerung solche VPNs. Und Moji fühlt sich auch in dieser Masse auch sicher, weil er denkt, wenn das so viele benutzen, wird das nicht gefährlich sein. Aber tatsächlich tappt er dann genau so in die erste Falle der Revolutionswächter.
Kannst du uns die mal beschreiben, was passiert ihm da genau in dieser ersten Falle?
Das ist im Frühling 2019. Da schreibt ihm eine Valentina aus Österreich auf Couchsurfing an. Mhm. Sie fragt so nach dem Übernachtungsplatz, wie man das so macht, und fragt dann auch noch nach seiner Nummer. Mhm. Und er gibt ihr dann die Nummer und dann hört er nichts mehr von ihr. Doch dann schreibt sie ihm wieder auf Persisch auf einmal. Und dann auf Persisch steht dann wirklich so eine ganz warnende Nachricht. Wir wissen genau, was du machst. Und wenn du nicht damit aufhörst, melden wir dich beim Geheimdienst.
Valentina gibt's also nicht und die Revolutionswächter haben jetzt Mojis Nummer.
Genau, sie haben seine Nummer bekommen und wissen jetzt auch, dass er da auf Couchsurfing aktiv ist und wirklich ausländischen Touristen seine Übernachtung anbietet.
Was ist seine Reaktion darauf?
Ja, er ist natürlich schon ein bisschen eingeschüchtert, aber auch so ein bisschen gleichgültig. Er denkt, wie, das sind auch vielleicht einfach ein paar Eiferer, ein paar Unterstützer. Er ignoriert die Warnung und ist dann auch weiter auf Couchsurfing aktiv.
Da würde man ihm aber gerne aus der Zukunft zurufen, nein, bitte mach das nicht, das ist zu riskant.
Ja, er glaubt irgendwie nicht, dass es wirklich gefährlich sein könnte für ihn. Und dann, ja, geht es dann auch weiter. Dann gibt es einen Protest im Land, das war 2019, weil die Ölpreise steigen. Mhm. Und er geht dann auch an so einer Demonstration vorbei. Und am nächsten Tag erhält er dann eine SMS der Revolutionswächter und die laden ihn vor. Sie sagen, du musst jetzt vorbeikommen und sagen ihm auch, wir wissen genau, dass du dort warst und wann du dort warst.
Das heißt, sie haben ihn überwacht, sein Handy überwacht. Woher wissen die das?
Moji weiß es eben auch nicht so genau, aber er vermutet auch, dass sie sein Handy getrackt haben. Und das ist eben schon gut möglich, weil in Iran sind die ganzen Mobilfunkanbieter unterstehen eigentlich dem Staat. Mhm. Und das heißt, der Staat kann wirklich ohne irgendwelche richterlichen Hindernisse, kann einfach immer schauen, wo welche SIM-Karten eingeloggt sind, also bei welchem Mobilfunkmast. Und dann lässt sich ziemlich einfach herausfinden, wann, wer wo war. Mhm. Inzwischen gibt es aber auch neue Tools der Überwachung. Und zwar benutzt das Regime anscheinend eine russische Software, die heißt Findface. Mhm. Und mit der kann man wirklich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Gesichter erkennen und auch erkennen, ob die Person gesucht ist, ob die Person ein Kopftuch trägt, ob sie ein Bart hat oder nicht. Also das ist wirklich absolute Hightech, die jetzt hier in Iran immer mehr zum Gebrauch kommt.
Mhm. Man kommt also auch in so einer riesigen Menschenmenge nicht mehr ungesehen davon sozusagen.
Genau, es ist immer schwieriger und man sieht auch bei aktuellen Videos, wie die Demonstrierenden dann jeweils ihre Gesichter versuchen zu verbergen, also mit Masken oder mit Schals, weil sie eben genau wissen, dass diese Kameras sie filmen oder auch Drohnen teilweise und sie eben erkannt werden können.
Wie ging es 2019 dann für Moji weiter, nachdem er vorgeladen wurde?
Also er kann dann wieder gehen, nachdem er eine Kaution bezahlt, aber es geht dann einfach weiter. Also die Revolutionswächter lassen dann nicht mehr von ihm ab. Er kriegt ständig Anrufe, wenn irgendwo eine Demonstration in der Nähe passiert, kriegt er irgendein Warn-SMS, das heißt, geh ja nicht dahin. Und sie schreiben auch immer wieder, wir wissen, wo du bist, wir wissen, mit wem du dich triffst. Aha. Und einmal hat er auch irgendwie erzählt, dass er schreibt einer europäischen Bekannten und am nächsten Tag sind einfach wieder die Revolutionswächter da und fragen ihn aus. Und irgendwann, er hat einfach gesagt, er kommt gar nicht mehr aus dieser Überwachung raus dann und dieser Schikane.
Das heißt, mittlerweile zu diesem Zeitpunkt wissen die Revolutionswächter nicht nur, wo er ist, weil sie seine Bewegungsdaten kennen, sondern sie hören ihn auch ab, weil sonst wüssten sie ja nicht, dass er mit dieser Europäerin Kontakt gehabt hätte.
Ja, genau. Das ist wirklich ziemlich scary, weil der iranische Geheimdienst hat wirklich ganz gute Technologien inzwischen oder ganz wirksame Technologien, um die Bevölkerung wirklich abzuhören. Also sie haben eigentlich schon seit 2010 angefangen, so Technologien, Überwachungstechnologien im Internet zu platzieren. Und das haben sie auch mit Hilfe von Huawei und ZTE, also diesen chinesischen Firmen, gemacht. Chinesische Experten sind dann in Iran und haben geholfen, zum Beispiel Deep Packet Inspection zu installieren.
Was ist das?
Das ist einfach so eine Art, wie man beim Datenverkehr sehen kann, was wirklich gesendet wird. Das ist einfach eine Art und Weise, wie man den Internet-Datenverkehr abhören kann.
Also Texte und alles, was man miteinander redet und so.
Genau, dann kann man Text, also E-Mails, Chats, aber auch Telefonate, wenn sie übers Internet laufen, gut abhören. Und das machen sie anscheinend.
Du hast eben gesagt, Moji kommt in so eine Situation, wo er das Gefühl hat, er wird einfach nur noch überwacht. Er kommt da aus dieser Spirale gar nicht mehr raus. Was jetzt?
Ja, genau. Also es wird dann wirklich immer schlimmer für ihn. Dann wird er wieder vorgeladen. Mhm. Einmal wird er wieder mitgenommen auf so ein Verhör. und muss dann wieder eine Kaution bezahlen. Mhm. Und die Kautionen sind auch nicht billig. Also dann kommt wirklich das Geld von der ganzen Familie und Freunden zusammen, damit er wieder freikommt. Und dann merkt er wirklich, das wird ihm alles zu viel und er beschließt dann unterzutauchen.
Wie sieht das aus? Also wie taucht man unter in einem Staat, der so gut überwacht?
Ja, das ist wirklich gar nicht einfach. Also teilweise flieht er dann in die Berge, versucht da irgendwie zu überleben oder geht aus der Stadt hinaus. Aber es ist wirklich nicht einfach so, weil die Revolutionswächter haben halt viele Möglichkeiten, ihn und auch die Familie zu überwachen. Er kann auch zum Beispiel seine Familie kaum mehr anrufen, weil wenn er sie anruft, wissen die Revolutionswächter wieder, wo er ist oder was er für eine Handynummer hat. Er lernt dann auch ziemlich schnell, oder? Weil nachdem er die Familie anruft, rufen die Revolutionswächter bei ihm an, auf der neuen Handynummer. Das heißt, danach muss er sie wieder zerstören und eine neue auftreiben.
Eine neue SIM-Karte sich besorgen.
Genau, und die besorgt er dann auch über so illegale Wege. Das sind dann so afghanische SIM-Karten, die er verwendet, weil die iranischen SIM-Karten, da müsste er sich ja ausweisen, um so eine zu kaufen.
Ja, okay.
Und ja, es geht dann wirklich weiter. Irgendwann ist sein Erspartes aufgebraucht. Er fühlt sich auch wirklich alleine. Er lebt teilweise auch auf der Straße. Und für ihn ist es auch schwer zu verstehen, weil er hat irgendwie so ein gutes, doch ein gutes Leben gehabt, sagt er. Er hat irgendwie Freunde gehabt, Familie. Und jetzt ist er wirklich hier ganz allein auf der Straße. Und er versteht gar nicht, was er Schlimmes verbrochen hat, dass es ihm jetzt so schlecht geht. Mhm. Und irgendwann schicken die Revolutionswächter dann einen Strafbefehl an seine Familie. Da steht einerseits Propaganda gegen die Islamische Republik.
Also das wirft man ihm vor.
Genau, das wirft man ihm vor. Mhm. Teilnahme an einer illegalen Kundgebung, das kann er noch nachvollziehen, dann steht auch noch drin, illegaler Besitz von Waffen. Und er hatte eben nie Waffen, wie er sagt. Und dann merkt er irgendwie, das Regime möchte ihm etwas vorwerfen, was er gar nicht gemacht hat und kriegt extrem Angst. Weil er weiß, gerade diese Vorwürfe könnten dazu führen, dass man ihm die Todesstrafe anhängt. Dann kommt das Jahr 2022 und im Herbst dieses Jahres beginnen die Frau-Leben-Freiheit-Proteste. Und die Proteste beginnen, nachdem die junge Kurdin Mahsa Amini von Revolutionswächtern wirklich zu Tode geprügelt wird, nachdem sie ihr Kopftuch einfach nicht richtig getragen hat. Und das sind wirklich die größten Proteste seit Jahrzehnten. Und die Revolutionswächter sind dann extrem nervös und werden auch immer brutaler. Also sie gehen dann wieder bei der Familie von Mochi vorbei. Das machen sie auch sonst ab und zu, aber jetzt sind sie wirklich extrem brutal. Sie schlagen den Vater und der verletzt sich dann schwer. Der kriegt eine krasse Hirnblutung und muss wirklich auf den Notfall.
Erfährt Mochi davon, wie es seinem Vater geht?
Ja, er erfährt dann später davon, dass sein Vater wirklich schwer verletzt im Spital liegt. Und er beschließt dann wieder in seine Heimatstadt zurückzureisen, um ihn zu besuchen. Ja, und er schafft es dann auch, weil ein befreundeter Arzt ihn da reinlässt. Aber er kennt wirklich seinen Vater fast nicht wieder. Der ist halt so gezeichnet. Und auch seine Mutter ist schwer depressiv. Und irgendwie macht das etwas mit Mochi. Er ist dann wirklich auch so wütend, dass er trotz aller Gefahren wieder bei so einem Protest mitmacht.
Also der ideale Zeitpunkt für die Revolutionswächter, ihn endlich zu finden und festzunehmen.
Tatsächlich passiert das dann auch. Er wird dann festgenommen, zusammen mit ein paar anderen, aber die Revolutionsmächter merken dann sofort, wer er ist, verbinden dann seine Augen und nehmen ihn mit.
Wohin bringen sie ihn?
Sie bringen ihn in so einen Kellerverlies. Er sagt, da gibt es also kein Tageslicht und stecken ihn dann in eine wirklich enge Zelle. Also die ist vielleicht so 2 Meter groß, wie er sagt. Und da drin gibt es eigentlich nichts außer eine Toilette und so einen schmutzigen Teppich am Boden, wo er versucht, ab und zu darauf zu schlafen. Er wird dann wirklich ständig von den Revolutionswächtern geschlagen und misshandelt. Und was die Wächter eigentlich wollen, ist, sie wollen ein Geständnis von ihm. Sie wollen, dass er zugibt, dass er beispielsweise Waffen besitzt oder ein ausländischer Spion ist, für Israel arbeitet. Aber er weiß genau, dass er da nichts zugeben darf. Aber für ihn ist eigentlich das Schlimmste nicht die physische Folter, sondern wirklich der Psychoterror.
Okay, was passiert ihm da?
Ja, ihm wird ständig gedroht, auch mit seiner Familie, dass sie die Familie auch in den Folterkeller bringen, dass sie auch seine Schwestern dahin bringen. Es gibt ja auch einen Trakt für Frauen. Den sieht Mochi zwar nicht, aber er hört die Schreie der Frauen. Und Mochi hat mir auch gesagt, dass sich für ihn das so angehört hätte, als würden die Frauen vergewaltigt. Und einmal, als er diese Schreie hört, läuft ein Wächter an seiner Zelle vorbei und sagt, das ist jetzt deine Schwester.
Und das ist wirklich Psychoterror.
Es wird dann noch schlimmer für ihn. Einmal kommen wieder die Wächter rein in seine Zelle und haben ein Seil dabei und sagen, heute bringen wir dich um. Dann nehmen sie ihn mit, hängen das Seil auf und legen es ihm um den Hals. Und er zittert wirklich am ganzen Körper. Er denkt, er wird jetzt sterben. Und dann lachen die Revolutionswächter einfach und sagen, das nächste Mal machen wir es wirklich. Irgendwann nehmen die Wächter ihn dann mit vor einen Richter. Mhm. Es gibt ein Verhör. Und da wird er dann verurteilt, und zwar zu 20 Jahren Haft. Und Mochi ist dann in dem Moment wirklich erleichtert, weil er eben nicht zum Tode verurteilt wird.
Okay. Jetzt konntest du aber ja viele, viele Stunden mit ihm sprechen. Das ginge sicher nicht, wenn er noch in Haft wäre. Er ist jetzt frei. Wie ist ihm das gelungen?
Ja, also seine Strafe wird dann reduziert auf 10 Jahre.
Ja.
Weil er der einzige Sohn der Familie ist, darf er früher als andere in einen Hafturlaub gehen. Also nach ein paar Monaten darf er seine Familie besuchen für ein Wochenende. Und er beschließt dann irgendwann bei einem dieser Wochenende zu fliehen. Und das macht er gemeinsam mit einem Freund und tauchen dann unter, versuchen in die Türkei zu gelangen. Aber sein Freund wird an der Grenze gefasst und von dem hat er nichts mehr gehört. Moji schafft es aber über die Grenze und schafft es dann auch später nach Europa.
Wir sagen natürlich nicht, wo in Europa er heute ist. Was kannst du uns darüber sagen, wie Moji heute lebt?
Ja, also er versucht sich jetzt ein neues Leben aufzubauen, aber er leidet noch extrem unter der Folter. Er hat eine schwere posttraumatische Belastungsstörung, überall Schmerzen im Körper und auch eine schwere Depression. Also aus dem richtig glücklichen jungen Mann ist jetzt wirklich ein sehr trauriger Mann geworden. Aber er versucht auch wieder mit der Kunst, irgendwie sucht er wieder ein bisschen so Freude zurückzugewinnen. Er sagt auch, Kunst ist für ihn wirklich einer der wenigen Wege, mit diesen ganzen Erfahrungen umzugehen oder mit den ganzen Erlebnissen.
Was nimmst du nach den Gesprächen mit Moji mit?
Ich fand es wirklich sehr eindrücklich, auch sehr, sehr schwer, diese ganze Geschichte zu hören, weil einfach die Brutalität so extrem ist. Die Brutalität dieses Regimes gegen einen jungen Mann, der nicht mal so ein großer Feind wirklich wirkt.
Der auf 2 Demos war und ein bisschen Alkohol getrunken hat.
Genau, der einfach ein bisschen ein freieres Leben leben möchte, als sich das die religiösen Führer wünschen. Und das fand ich irgendwie schon sehr beängstigend. Und gleichzeitig war es aber auch inspirierend zu sehen, wie trotz all dieser Unterdrückung und dieser Überwachung immer wieder der Moji einfach nicht aufgibt oder sich nicht irgendwie runterkriegen lässt.
Danke Samuel, dass du uns seine Geschichte erzählt hast.
Danke Sarah.
Moji hat Samuel für seinen Artikel ein paar Bilder und Illustrationen zur Verfügung gestellt, die sein Innenleben sehr gut zeigen. Den Link dorthin und zu einem Probeabo, den stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Das war NZZ Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.